Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich jedem Einzelnen. Was für ein traumhaftes Wetter das doch ist an dem Wochenende. Ja, das genießt man so richtig. Wir haben liebe Grüße mitgebracht. Nicole und ich waren am vergangenen Sonntag in Stuttgart im Gospelforum. Da fand der Wechsel der Gesamtleitung statt. Das heißt, es gibt eine jüngere Generation. Die Älteren dürfen sich etwas mehr ausruhen und die Jüngeren sind am Start. Und was uns so gut gefallen hat, ist, dass die leitenden Pastoren, die 40 Jahre die Gemeinde vor Ort geleitet haben, Peter und Sabine Wenz, nicht aussortiert werden. Man schickt sie nicht in die Wüste irgendwo, sondern sie sind nach wie vor in ihrer Gemeinde, unterstützen und tragen die Jüngeren, Markus und Elsie Wenz, die jetzt die leitenden Pastoren sind. Und dieser Gedanke hat uns echt gut gefallen, weil ich möchte ehrlich sein zu euch, wir wollen auch bleiben. Auch wenn wir noch nicht ans Aufhören denken, aber ja, das kommt ja bekanntlich schneller, als man so denkt. Wir steigen ein in den zweiten Teil unserer Serie Oikos, mehr als ein Haus. Wer letzten Sonntag da war, hat die fantastische Predigt von Andy Inhofe gehört. Hervorragend, wie er uns erklärt hat, das altgriechische Wort Oikos, das eben nicht nur in der Übersetzung sich wiederfindet im Wort Haus, sondern es meint eine Hausgemeinschaft, eigentlich eine Ansammlung, eine kleine Gruppe von Menschen, die zusammenkommt. Und in der Vorbereitung sind mir zwei Aussagen eines Mannes untergekommen, den jeder hier im Raum kennt. Es ist der Reformator Martin Luther. Und hört mal, was er geschrieben hat zu Kleingruppen, zum Oikos, zu einer Versammlung in Privathäusern. Also in der Weimarer Sammlung seiner Schriften, da findet sich folgende Aussage zu den Gottesdiensten in Privathäusern. Er sagt, solch eine Messe oder Ordnung bedürfte wohl rechter Christen, die sich mit Ernst des Wortes annehmen und des Glaubens und des Gebets mächtig und stark wären. Aber es fehlen noch die Personen dazu und wir Deutsche sind noch viel zu rohe und ungeschliffene Leute, dass wir es treiben könnten. In der Vorrede zur Deutschen Messe sagte er Folgendes: Es müssten diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Taten und Worten bekennen, sich mit Namen eintragen und irgendwo in einem Haus, in einem Oikos versammeln, um zu beten, zu lesen, zu taufen, das Abendmahl zu empfangen. Aber ich kann eine solche Versammlung noch nicht einrichten, denn dazu habe ich keine Leute und Personen. Ihr Lieben, ich weigere mich nach über 500 Jahren Kirchengeschichte, dass dieses Problem sich auch heute noch so darstellt. Ich glaube, wir brauchen einen Ort, in dem das Christsein persönlich zum Anfassen transparent für den Nächsten wird. Ein Ort, an dem echte Jüngerschaft stattfindet. Und wir schauen uns das mal an, wie das bei den ersten Christen der Fall war. Und dazu gehen wir in die Apostelgeschichte, ins zweite Kapitel. Wir lesen mal die Verse 42 bis 47. Hier heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Gibt es irgendjemand, dem dieser Predigttext enorm gut gefällt? Ja, ich gehöre auch dazu. Ich gehöre auch dazu. Komm, lass uns beten, dass wir das richtig verstehen, aufnehmen und dann vor allen Dingen auch in die Umsetzung kommen. Jesus, danke, dass du uns diesen Einblick gibst in den Anfang der ersten Gemeinde. Und Herr, wir wollen diesem Vorbild immer ähnlicher werden. Und Heiliger Geist, so mach das ganz lebendig in jedem einzelnen Leben von uns. In Jesu Namen. Amen. Was wir hier lesen, ist, dass die Urgemeinde zwei Säulen hatte, auf denen sie fest gegründet waren. Das eine ist die großen Treffen in den Säulenhallen Salomos im Tempel. Tausende kamen zusammen, die Apostel lehrten ganz viele. Aber dabei blieb es nicht. Die andere Säule war, sie trafen sich hin und her in den Privathäusern. Und mir gefällt die Aussage, sie taten das mit Freude. Sie haben sich darauf gefreut und sie haben auch miteinander gegessen. Oh, Halleluja. Jetzt bin ich ja schon eine ganze Weile als Pastor unterwegs und immer wieder fällt mir auf, kommt es zu bestimmten Aussagen, die sich von Zeit zu Zeit wiederholen. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, Mensch, für was braucht es denn diesen Gottesdienst am Sonntag im großen Rahmen? Der verschlingt doch nur einen Haufen Finanzen und Ressourcen und Manpower. Leute müssen sich vorbereiten, die Musiker, die Technik. Könnten wir es nicht ein bisschen gechillter machen und einfach nur in den Privathäusern uns treffen? Dann gibt es wieder andere Aussagen. Da stehen Leute auf und sagen, oh, das mit den Privathäusern. Hey, da weiß man ja gar nicht, was da alles läuft. Lasst uns das mal schließen und wir treffen uns nur noch zentral, weil dann kann man das alles schön überschauen. Was haben wir gerade gelesen von der Urgemeinde? Ist jetzt klein richtig oder ist nur groß richtig? Was bin ich dankbar, in so einer wunderbaren Gemeinde zu sein, wo einige den Kopf schütteln, wenn es hier darauf und dran geht, zu polarisieren. Weil wir brauchen beides. Schaut, unser Text sagt, sie trafen sich in den Häusern, klein und zu den großen Gottesdiensten. Klein und groß, small and big. Und was passierte noch? Sie bekamen Input, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und es kam zum Output. Sie waren bekannt beim ganzen Volk, anerkannt. So, wenn es immer nur zum Input und ich höre und lehre und hier noch ein Podcast und da, aber es geht nie weiter in die Welt, dann führt das zu einer spirituellen Verdauungsstörung, sagen wir es mal so, zur geistlichen Verstopfung. Was es braucht ist Lehre der Apostel und sie waren anerkannt beim ganzen Volk. Was es braucht ist klein und groß. Und wir dürfen nicht polarisieren. Wir dürfen nicht sagen, das eine ist gut und das andere brauchen wir nicht. Es waren zwei Säulen, auf denen die erste Gemeinde gestellt war. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer heute anschauen. Wir wollen mal sehen, hey, wie war das eigentlich auch bei Jesus? Wie hat er es gehandhabt? Übrigens, wir nennen die Treffen in den Häusern im Gospelhaus, wir nennen sie Kleingruppen. Vor vielen, vielen Jahren haben sich einige Leute da sehr viele Gedanken gemacht. Es hat einen Grund, warum wir die Treffen in den Privathäusern nicht Hauszellen nennen. Hey, ernsthaft, wer geht schon gerne in eine Zelle? Wir nennen es auch nicht Kreis, Hauskreis. Warum? Weil ein Kreis geschlossen ist. Wir nennen es Kleingruppen, weil es in den Privathäusern allein von der Raumkapazität nur möglich ist, dass kleine Gruppen zusammenkommen. Heute Nachmittag werden wir feiern mit 10 Leuten bei uns zu Hause und wir haben festgestellt, das ist so unsere Raumkapazität. Da gehen uns dann die Stühle aus und auch platzmäßig wird es dann ein bisschen unangenehm, wenn es 12, 14, 20, 30, 100 werden, dann wird es, ja. Hier ist das raumtechnisch überhaupt gar kein Problem, aber in den Privathäusern ist das meist schon vorgegeben, außer du wohnst in einem riesigen Schloss, das dir gegönnt sei. Kleingruppen ist also nicht ein nach außen geschlossener Kreis, kein unabhängiges Grüppchen, das irgendwo sein Ding macht, sondern eingebunden in ein großes. Kleingruppen sind keine Modeerscheinung, nicht einfach nur eine gute Idee. Und wir machen es auch nicht, weil es vielleicht in ist, sondern die kleinen Gruppen unserer Gemeinde sind Grundlage für unser Gemeindeleben. Hey, Kleingruppen sind Gemeinde, sind Ekklesia. Vollständig. Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammengekommen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hey, da halte ich mich gern auf. Und tatsächlich, wir werden gleich sehen, Jesus war regelrecht begeistert von Kleingruppen. Aber lasst uns zunächst etwas anderes feststellen. Jesus war nicht nur begeistert von Kleingruppen, sondern er hatte eine Gewohnheit. Er ging ganz regelmäßig, ging er in den Tempel oder in die Synagoge, in die großen Veranstaltungen. Im Markus-Evangelium, im ersten Kapitel, kannst du das gleich lesen, da war er in der Synagoge in Kapernaum und er predigt mit Vollmacht. Und plötzlich manifestieren sich auch dämonische Mächte. Menschen werden frei von okkulten Bindungen. All das geschieht. In Nazareth lässt Jesus sich eine Schriftrolle geben. Auch hier lehrt er mit viel Vollmacht. Und er liest Folgendes vor. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und ich verkündige euch ein Gnadenjahr des Herrn. Eine gewaltige Predigt. Alle wundern sich über die Vollmacht, die da vorhanden ist. Offenbarungen finden statt. Offenbar wird auch Sünde. Auch dieses Religiöse, das von den Pharisäern kommt, was manipulieren will. Jesus ist in Jerusalem im Tempel, auch hier nach seiner Gewohnheit. Übrigens, das Gute an Gewohnheiten ist, du musst nicht ständig drüber nachdenken, sondern es hat sich schon automatisiert. Muss nicht nachdenken, oh, habe ich jetzt Lust, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen? Nee, wenn es eine Gewohnheit ist, bist du da. Jesus war da in Jerusalem und dann stellt er etwas fest. Er stellt fest, dort ist die zentrale Mitte verrutscht. Es geht nicht mehr in erster Linie um das Gebet, um den Kontakt mit Gott und untereinander, sondern es war nur noch Money, Money, Money da. Nur noch der Gedanke, wie kann ich irgendwie mein Geschäft hier machen. Und hey, soll ich euch was sagen? Von Anfang an, von Gründung dieser Gemeinde und solange, bis der Herr Jesus wiederkommt und uns zu sich holt, wird eins die Mitte sein, und das ist Jesus Christus und die Botschaft des Evangeliums. Jesus, er predigte zu Tausenden große, riesige Gottesdienste. Aber und dann so viele Menschen, dass man nur noch die Männer gezählt hat. Jesus predigte also zu Volksmengen, das kannst du in den Evangelien sehr, sehr gut nachlesen. Aber er hat sich ganz, ganz gern auch in kleinen Gruppen von Menschen aufgehalten, im Oikos. Er berief 12 Männer in seine Nachfolge. Mir gefällt das, dass es heißt, er rief die, die er bei sich haben wollte. Ich bin gefragt worden von jemand, der eine Kleingruppe starten will, und da ist die Freude riesig bei mir. Die Frage war, kann ich eigentlich auf Leute zugehen und sie fragen, ob sie in meine Kleingruppe kommen wollen? Ich sage, absolut. Jesus hat es so gemacht. Jesus war nicht nur im Kreis dieser 12 Freunde seiner Jünger zugange. Nein, er suchte regelmäßig den Oikos und die Häuser, Privathäuser auf und manchmal zum Erstaunen der religiösen Leute, die unterwegs waren. Da ist er bei einem Mann, der war in der ganzen Stadt bekannt, sein Name Matthäus. Warum war er bekannt? Na, er hatte einen schlechten Ruf, er hat die Leute über den Tisch gezogen. Er war einer dieser Zöllner. Und Jesus geht zu ihm und sagt, hey Matthäus, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich finde das so stark, dass Jesus sagt, ich will Zeit verbringen mit Menschen. Und dann sagt er, und ganz besonders mit den Leuten, die meine Hilfe brauchen. Er sagt dort, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus, er sucht die Nähe von Menschen, die zuweilen komplett gebrochene Biografien haben. Wo es bekannt war, dass sie Fehler gemacht haben in ihrem Leben. Und dann begegnet Jesus genau diesen Leuten. Und er zeigt ihnen einen neuen Weg des Lebens. Er zeigt ihnen, wie es ist, wenn man die Last der Sünde loswerden kann. All das geschieht in den Privathäusern. Dann kommt er zu Petrus. Geplant war, ey, das Essen wird schon bereitet sein, wenn wir kommen, weil Schwiegermama von Petrus hat gekocht. Aber das war leider nicht der Fall. Die Küche war kalt und die Stirn dieser Frau heiß. Da lag sie mit Fieber und Jesus kommt. Und was tut er? Er spricht ein Gebet und Schwiegermama ist wieder fit. Im Rahmen einer Kleingruppe, Heilung, die geschehen ist, Befreiung, es wird einander gedient, man isst miteinander. Im Haus von Simon des Aussätzigen. Auch hier Anbetung von Jesus, Salbung von ihm findet statt. Aber auch Lehre und Korrektur. Genauso bei einem Geschwisterpaar, Martha und Maria. Da kommt Jesus hin in diesen Oikos, in diese Kleingruppe und er muss ein paar Dinge zurechtrücken. Da hat es die Martha doch gut gemeint. Eine fleißige Frau, hat richtig hingeglotzt. Und Jesus sagt, hey, komm mal ein bisschen zur Ruhe. Du brauchst Zeiten des Erholens. Ist Jesus unterwegs in der Stadt und dann fällt ihm jemand auf, der gar nicht so auffallen wollte. Auch er, ein bekannter Zöllner und Sünder, da sitzt der Zachäus auf dem Baum. Jesus kommt hin und sagt, hey, bei dir will ich heute zu Gast sein. Ich lade mich einfach ein bei dir. Und dieser Mann ist voller Freude. Und dann im Gespräch erkennt er, hey, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Ich muss mit der Gaunerei aufhören. Ich muss zurückerstatten. Vielfach denen, die ich betrogen habe. Und ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen. Jesus kommt in das Haus, in dem große Trauer ist, weil ein Mädchen viel, viel zu früh verstorben ist, mit 12 Jahren. Das große Glück eines Synagogenvorstehers, Jairus, und dann stirbt seine Tochter. Und Jesus kommt in dieses Privathaus, in diesen Oikos hinein. Und was tut er? Er bringt dieses Mädchen zurück ins Leben. Im Obergemach eines Hauses trifft Jesus sich mit seinen Freunden, kurz bevor er sein Leben am Kreuz gab. Was findet statt? Sie feiern das Abendmahl miteinander. Nicht in den Säulenhallen Salomos, nein, dort in diesem Obergemach. Er wäscht ihnen die Füße und gibt ihnen eine Lektion über Demut mit auf den Weg. Auch hier, sie essen miteinander. Offenbarungen finden statt. Sünde wird aufgedeckt. Und selbst als Jesus den Tod überwunden hat, auferstanden ist, was sucht er? Er sucht wieder ein Privathaus auf. Da haben sich die Jünger eingeschlossen. Sie haben Angst gehabt vor dem, was da passieren konnte. Und plötzlich steht der Auferstandene in ihrer Mitte. Und er spricht aus, was auch uns heute gut tut und wichtig ist zu hören in politisch so schwierigen Zeiten. Er spricht aus, Friede mit euch. Als ich diese Treffen von Jesus in den Privathäusern studiert habe, ist mir etwas aufgefallen. Jedes Treffen war etwas anders. Keine Liturgie, keine Langeweile, sondern Spannung pur. Ich bin davon überzeugt, hey, Kirche muss für die Menschen da sein. Hey, wir haben etwas zu geben in dieser Welt und das nicht nur am Sonntagmorgen, sondern vor allen Dingen in unserem Alltag. Ich glaube, dass Kirche wieder hineinkommen muss in die Privathäuser. Mehr denn je. Ohne, dass wir die großen Gottesdienste versäumen. Keine langweilige Liturgie. Aber was mir auch aufgefallen ist, Mann, die haben unglaublich viel gegessen. Ein Kollege sagte mal in einer Predigt, Jesus hat immer mit vollem Mund gelehrt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, er wusste, was ich gehört, aber ich kann verstehen, was gemeint ist, dass gerade im gemeinsamen Essen dieser Austausch von Herz zu Herz stattfindet, wo man sich Zeit nimmt und etwas gemeinsam tut, was man ja auch alleine tun muss, nämlich Essen. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn man so das Neue Testament studiert, wer kam denn so alles in den Privathäusern zusammen und vor allen Dingen, was haben die da gemacht? Weil das hat mich schon interessiert und dann ist mir aufgefallen, dass es einen Brief im Neuen Testament gibt, der explizit gerichtet ist an eine Kleingruppe. Da war ich sehr überrascht. Ein Brief, der nur 25 Verse hat und den du ruckizucki durchgelesen hast. Mit Zeit zum drüber nachdenken, einzelne Aussagen, etwa 4 Minuten und 28 Sekunden. Du bist relativ schnell durch. Dieser Brief, einige erahnen es schon, er ist überschrieben mit dem Namen des Kleingruppenleiters. Sein Name lautet Philemon. Weißt du, was Philemon übersetzt heißt? Es heißt der Freundliche. Ach, ist das schön mit Menschen, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die freundlich sind, oder? Und wie gut, wenn ein Kleingruppenleiter freundlich ist. So, dieser Philemon, ein super Typ. Paulus kommt regelrecht ins Schwärmen über diesen Mann. Und dann wird uns auch gezeigt, wer so Teil dieser Kleingruppe ist. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, die heißt Apphia. Vielleicht war sie die Frau vom Philemon, man weiß es nicht so genau. Da gibt es einen Archippus. Ah, der Name gefällt mir auch. Das ist so ein Pferdenarr. Ein Typ, mit dem man Pferde stehlen kann. Und dann gibt es noch jemand in dieser kleinen Gruppe. Sein Name lautet Onesimus. Und das heißt übersetzt der Nützliche. Wie gut, wenn eine Kleingruppe Menschen hat, die nützlich sind. Aber dieser Onesimus, der hat es mit Jesus noch nicht so gehabt in dieser Kleingruppe. Er hat etwas getan, das sollte man nicht tun. Er hat seinen Kleingruppenleiter bestohlen. Übrigens, das ist in unserer Gemeinde auch schon vorgekommen. Und im Prinzip ist diese Kleingruppe von Philemon eine ganz normale Kleingruppe, wie man sie sich auch bei uns in Baden-Baden vorstellen kann. Weißt du übrigens, dass es eine grundlegende theologische Wahrheit gibt? Jeder von uns ist irgendwie seltsam und hat Fehler. Versucht das gern zu vertuschen, aber jeder von uns ist auf seine Art und Weise ein Freak. Hat er nicht erwartet, dass an dieser Stelle Applaus kommt. Da kommt diese Kleingruppe zusammen und ich muss schon sagen, ich kann den Paulus verstehen, warum er so begeistert ist von den Philemon, einem freundlichen Kleingruppenleiter, der sein Haus öffnet und sagt, hey, ganz unterschiedliche Leute kommen zusammen und wir treffen uns und wir begegnen einander mit Liebe. Und dann passiert etwas, das eben nicht passieren sollte, aber doch geschieht. Da bricht jemand so aus dieser Kleingruppe, nimmt Eigentum von Philemon an sich und flieht. Und dann kommt er irgendwie, weiß nicht über welchen Weg, zu Paulus, der in Ephesus ist und dort im Hausarrest sitzt. Vermutlich war es nicht Gefängnis komplett isoliert, weil Mitarbeiter von Paulus hatten Zugang, konnten zu ihm kommen. Und über diesen Weg, meine ich, ist wahrscheinlich dieser Nützliche, der so unnützlich war, dieser Onesimus, zu Paulus gekommen. Und dann sprechen die miteinander und der findet seinen Weg zu Jesus und merkt, ey, ich habe echt so einen Fehler getan. Mein Kleingruppenleiter, der so gut war, ich habe ihn so schäbig behandelt. Aber Paulus, ich traue mich nicht mehr zurück. Die Scham ist so groß. Und dann nimmt der Apostel den Füllfederhalter zur Hand und fängt an, einen Brief zu schreiben und sagt, Philemon, du Bombentyp, ich könnte es dir befehlen, ihn wieder aufzunehmen in deiner Kleingruppe, aber ich möchte dich nicht. Ich möchte, dass es freiwillig geschieht. Weil ihr sollt eine Herzensbeziehung aufbauen. Und wenn Onesimus zurückkommt, er ist nicht mehr nur ein Sklave, wie es vorher mal war, sondern er kommt zurück als ein Bruder im Geist, als ein Kind des allmächtigen Gottes. Nimm ihn wieder auf. Vergib. Vergib. Öffne die Hand. Und das schreibt Paulus diesem Philemon. Und da finde ich so stark dieser Gedanke, dass das auf ganz viele von uns zutrifft. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die ihre Kleingruppe vielleicht enttäuscht haben. Und dass es Menschen gibt, die von ihrer Kleingruppe enttäuscht wurden. Beides kommt vor. Und ich möchte mich ganz bewusst heute an die Menschen wenden, die ihre Häuser geöffnet haben. Auch an die, die es einmal getan haben und die Türe wieder geschlossen, weil du enttäuscht worden bist. Ich glaube, dass Gott einen Neuanfang schenken will in Beziehungen. Ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Vielleicht hast du deine Seele ausgebreitet, deine Nöte, auch Bindungen und Abhängigkeiten hast du deiner Kleingruppe gesagt und merkst, wie das weitergegeben wurde. Sowas ist schmerzhaft. Aber wisst ihr was? Fehler passieren bei Menschen. Fehler passieren, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ob wir sagen, hey, wir schließen dieses Projekt Kleingruppen ab, ist zu gefährlich. Oder ob wir sagen, nein, es liegt eine riesige Chance darin, diese Welt zu erreichen mit der besten Botschaft, die es gibt. Und davon bin ich überzeugt, dass Gott uns wieder Mut machen will. Dass Gruppen sich öffnen, dass Menschen sich einbringen. Schau, ich habe euch gesagt, in dieser Kleingruppe von Philemon, da war dieser Archippus. Der wird von Paulus auch gelobt, aber dann, weil die Kleingruppe von Philemon war sicherlich in der Stadt Kolossee, dann wird im Kolosserbrief dieser gleiche Mann wieder angesprochen und dann heißt es dort im 4. Kapitel, sagt Paulus, hey, sagt ihm, dass er den Dienst, den er empfangen hat, auch ausfüllen soll. Offensichtlich war bei Archippus eine großartige Begeisterung anfänglich da, wie es manchmal so ist, und dann hat er enorm nachgelassen. Und dann wird gesagt, hey, feuer das wieder an in deinem Leben. Ich glaube, dass Gott uns das heute zuruft. Dass er sagt, hey, lasst uns gemeinsam miteinander den Weg des Glaubens gehen. Lasst uns auch Probleme konfrontieren, die da sind. Lasst uns gegenseitig ermutigen zur Wiedergutmachung, Gestohlenes wieder zurückzubringen, zu vergeben. Da, wo negativ geredet wurde, hey, die Sache wieder in die Ordnung zu bringen. Lasst uns kleine Gruppen bilden von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und stärker machen in ihrem Leben. Wie schön, wenn Ehepaare mit vielen Jahren Eheerfahrung denjenigen helfen und unterstützen können, die gerade am Start ihrer Ehe sind. So können die Anfänger in Sachen Ehe lernen von denen, die schon lange unterwegs sind. Und noch etwas, die schon lange und viele Jahre Eheerfahrung auf dem Buckel haben, können lernen von denen, die gerade wieder neu anfangen. Wenn junge Eltern sich treffen, was bin ich dankbar für die Kleingruppen, die es auch im Gospelhaus gibt, von jungen Mamas, die unter der Woche zusammenkommen, sich gegenseitig stärken und ermutigen. Gestern haben Simon und Alina ihr Ja-Wort hier gegeben. Die beiden haben sich in einer Kleingruppe kennengelernt in dieser Gemeinde bei den Studenten. Das war eine kleine Gruppe von 6, 7 Leuten und die beiden waren da. Gestern, also in ihre Love-Story haben sie geschrieben, wer weiß, ob wir uns jemals getroffen hätten. Weißt du, ich glaube, dass diese Kleingruppen so viele Chancen bieten. Ach, du suchst einen Ehepartner? Freundschaften, die entstehen, Ermutigung in einem ganz natürlichen Rahmen. Ich nenne zum Schluss mal ein paar Gruppen, die wir bei uns hier im Gospelhaus haben. Zum Beispiel treffen sich dienstags Männer zum Gebet. Das ist eine kleine Gruppe von Männern, die sagen, wir wollen zusammen beten. Das gleiche Mittwochnachmittags kommen dann Frauen zusammen in einer kleinen Gruppe. Es gibt ein Treffen von Generation Plus, den Senioren, Mütter- und Kindergruppen, wie ich schon gesagt habe. Ganz viele Dream Teams, die dieses Gemeindeleben überhaupt erst möglich machen. Kleingruppen, Interessensgruppen. Es sind kleine Gruppen von Menschen, die sagen, hey, wir haben das gleiche Interesse. Wir lieben alle Hunde. Mich wirst du da nicht finden. Oh. Aber du sagst, ja, wo findet man dich denn? In ganz, ganz vielen kleinen Gruppen. Und eine darf ich sogar leiten, nämlich am Freitagmorgen. Da kommen wir um 6.30 Uhr zusammen, drüben in Haus 3. Herzliche Einladung. Du sagst, oh, ich will den Pastor treffen, den sehe ich so wenig. Ja, Freitagmorgen, 6.30 Uhr. Letzten Freitag, hey, da war so eine Salbung, eine Kraft an Freude da. Mann, haben wir Tränen gelacht, ne? Haben anschließend noch Kaffee miteinander getrunken und lag nicht nur am guten Wetter, lag einfach daran, dass Gottes Gegenwart da war. Die Pfadfinder treffen sich in ihren Teams. Selbst bei den Gospel House Kids geht das schon los mit kleinen Gruppen. Es braucht nicht viel, um ein Treffen zu starten. Weißt du, was es braucht? Das, was Philemon mitgebracht hat. Einfach eine Freundlichkeit, die sich Menschen zuwendet. Das ist es. Du sagst, ah, Mensch, ich habe ja noch gar nicht die Bibel auswendig gelernt. Ich auch nicht. Aber irgendwann startet man mal. Und ich glaube, der richtige Startpunkt ist, und dann komm mit uns ins Gespräch, der richtige Startpunkt ist, wenn du Menschen zugewandt bist. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir für dein Vorbild. Es war deine Gewohnheit, den Gottesdienst zu besuchen und hast es geliebt, kleine Gruppen von Menschen zu besuchen. Danke, dass das nicht aufgehört hat. Du tust es noch heute. Du bist hier, gegenwärtig. Und du bist überall da, wo wir in deinem Namen zusammenkommen. Danke, Herr, für die vielen unterschiedlichen Gruppen, die es schon gibt und für das, was entstehen wird, auch jetzt in den kommenden Wochen. Und das spreche ich im Glauben und in der Autorität, die in deinem Namen, im Namen von Jesus Christus liegt, aus. Ich spreche es aus, dass es zu vielen, vielen Treffen flächendeckend in der ganzen Region kommen wird. Danke, Herr, für den Campus in Aachen, den wir gründen werden. Danke, Jesus, für die Türe, die du dort geöffnet hast. Und ich bete, dass in ganz, ganz vielen Privathäusern in Aachen und in der ganzen Gegend drumherum, dass Türen sich öffnen werden. Danke, Herr, dass du deine segnende Hand darauf gelegt hast. Und ich bete jetzt auch für alle, die enttäuscht wurden durch negative Erfahrungen, die sie in Kleingruppen gemacht haben. Ich bete, Jesus, dass du mit deiner Heilung heute kommst. Kleingruppenleiter, die aufgehört haben zu dienen, Jesus, komm du ganz neu mit deinem Schwung, mit deiner Freude, mit deiner Kraft. Komm du auf jeden Einzelnen, dass wir sehen, wir brauchen einander. Wir sind nicht allein in diese Welt gestellt, sondern danke, dass du uns das immer, immer deutlicher zeigst. Gemeinsam sind wir viel, viel stärker. Einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000. Du, Jesus, du hast es uns vorgelebt. Und ich erbete, dass das erweckt wird in jedem einzelnen Herzen. Dass eine Sehnsucht entsteht danach zur Gemeinschaft, einander zu begegnen. So wie wir es von der Urgemeinde in Jerusalem lesen. So wie wir es vorhin in der Apostelgeschichte gelesen haben. Sie trafen sich mit großer Freude hin und her in den Häusern. Danke Gott, dass du das freisetzt, dass da eine Freisetzung stattfindet. Dass jede Lethargie, jede falsche Bequemlichkeit auch entfernt wird und wir uns aneinander ausstrecken, füreinander da sind. Danke, dass du für uns da bist, Herr. Danke, dass du deine segnende Hand ausgestreckt hast, auch heute Morgen. Du möchtest denen begegnen, die deine Hilfe brauchen. Da, wo die Sünde schwer lastet auf dem Leben, da bist du gekommen, um diese Sünde zu nehmen und in die tiefsten Tiefen der Meere zu werfen. Und während wir alle unsere Augen geschlossen haben, niemand umherschaut, ich möchte fragen, wer hier ist, der heute Morgen sagt, ich brauche Vergebung für meine Schuld. Ich möchte ein Leben mit Jesus Christus führen. Ich möchte heute meine Entscheidung persönlich festmachen. Wenn du hier bist und sagst, Jesus, komm heute in mein Leben, dann streck doch gerade deine Hand dem Himmel entgegen. Signalisier damit, Jesus, hier bin ich. Ich will dich heute einladen. Sei du der Herr meines Lebens. Dankeschön. Ganz dort hinten. Dankeschön. Dankeschön. Im mittleren Teil. Auch hier. Danke. Ganz rechts außen. Vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen. Da ist große Freude im Himmel, ihr Lieben. Komm, lasst uns zusammen mit all denjenigen, die ihre Hand dem Himmel entgegengestreckt haben, lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld und erlöse mich von dem Bösen. Danke, dass mich niemand trennen kann von dir, dass ich dein Kind bin. Lass mich ein Segen sein in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Wie wäre es, wenn wir Jesus Christus einen majestätischen, königlichen Applaus geben? Und lasst uns ihm mal zujubeln. Große Freude ist im Himmel. Große Freude ist im Himmel.